Radio Island.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Sendung von Radio Island. Heute erwarten euch zwei spannende Beiträge. Zu Beginn Kommunismus Ali oder doch Ade über das Pro und Contra einer Idee. Und danach, direkt aus eurer Nähe, Kapitalismus raus aus Konnewitz, wie die Macht des Geldes den Kiez zersetzt. Kommunismus wurde bisher, wenn, dann eher von Leuten aus dem nicht-linken Umfeld kritisiert. Die Marx'sche Idee einer Assoziation freier Individuen wird von ihnen als utopisch und deshalb nicht umsetzbar wahrgenommen. Außerdem wird die reale Umsetzung des Marx'schen Ansatzes, also der Stalinismus und der real existierende Sozialismus, verurteilt. Die radikale Linke hat sich in den 90er Jahren den Begriff dagegen wieder angeeignet. So wird zum Beispiel auf Demonstrationen Kommunismus gefordert. In den vergangenen Monaten gab es in linken Medien dann aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Dieses Thema haben wir aufgegriffen, zwei Leute interviewt und sind auf zwei verschiedene Positionen gestoßen. Zum einen hört ihr nun Hannes, der auch Mitglied der Gruppe in Gründung aus Leipzig ist. Die Gruppe hat sich nach eigenen Angaben nach einer Auseinandersetzung mit liberalistischen Theorien und deren Kritik am Kommunismus gefragt, was der Begriff noch taugt. Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem real existierenden Sozialismus und auch inhaltlichen Analysen von Marx' Ansatz sind sie zum Schluss gekommen, Kommunismus ist passé. Ganz anders bei der Gruppe Theorie, Organisation, Praxis, TOP, aus Berlin. Die ehemalige KP, Kritik und Praxis, verwendet den Begriff weiterhin. Demonstrationen wie am 1. Mai stehen unter dem Motto Just Communism. Die TOP war auch Teil des Zusammenschlusses ums Ganze, bei den diesjährigen Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Für die TOP ist Kommunismus weiterhin unbedingtes Ziel einer progressiven Linken. Für die TOP spricht Andreas. Die Interviews wurden getrennt voneinander aufgezeichnet.
Ali, 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 Ali. Kommunismus, 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 Ali, Ali.
Der Kommunismus ist erklärtes Ziel vieler Linker, sich als emanzipatorisch verstehender Gruppen und Leute. Die Idee Marx einer Assoziation freier Individuen, fern von Zwang und Druck, ist das Ende der Dialektik des historischen Materialismus. Progressive Linke sind unter anderem gegen Faschismus, Antisemitismus oder Sexismus. Das Gegenstück zu diesen Phänomenen wäre dann der Kommunismus. Auch Hannes von der Gruppe in Gründung hat nichts gegen eine befreite Gesellschaft. Von Kommunismus mag er dennoch nicht sprechen. Das liegt zum einen begründet in der historischen Umsetzung der Idee.
Also klar ist, dass man jetzt als einzelne Person oder als einzelner Zusammenhang nicht weltweit die Definitionsmacht darüber hat, wie der Begriff des Kommunismus zu gebrauchen ist und für was er steht. Begriffe sind geschichtlich geprägt und der Begriff des Kommunismus ist nun mal, ob man das will oder nicht, mit der Geschichte des real existierenden Sozialismus gefüllt. Ein Beispiel, die Parteien in den realsozialistischen Ländern, ob das jetzt in China oder der Sowjetunion war, hießen meistens irgendwie kommunistische Partei. Und diese Parteien haben grauenhafte Politik betrieben. Und das ist das eine. Aber die Frage ist natürlich auch, inwiefern in der Idee des Kommunismus selber, wie sie bei Marx ausformuliert ist, gewissermaßen im Anfang, wie dort schon das Problem, was dann historisch wirklich geworden ist, wie das in der Idee schon drinne steckte. Und ohne jetzt Marx insgesamt zu verurteilen, es gibt halt meines Erachtens einen blinden Fleck, und das ist das Verhältnis von vernünftigen Gemeinwesen und Individuum. Und zwar Marx hatte ja die Idee, neben der Abschaffung des Klassenverhältnisses, neben der Abschaffung von Privateigentum, hatte er halt die Idee, eine Gesellschaft müsste auch, was ihre Produktion anbelangt, vernünftig eingerichtet werden. Sprich, statt dass sich die Produktion über einen Markt, auf dem die produzierenden Individuen unabhängig voneinander produzieren, dass also diese Produktion nicht mehr über diesen Markt stattfindet und vermittelt wird, sondern dass es sowas wie eine, wie Marx sagt, Zitat, planmäßige Kontrolle der gesellschaftlichen Gesamtproduktion gibt. Und wenn man also nun einen vernünftigen Plan für eine Produktion hat, ist der nächste Schritt, und den diskutiert Marx dann nicht mehr, die Individuen auf diesen Plan zu verpflichten, weil ansonsten wäre der Plan Quatsch. Sprich, man muss die einzelnen Produzenten in diesen Plan einfügen, damit der Plan funktioniert. Und dort fängt gewissermaßen die Pflicht für den Einzelnen an. Ja, in diesem Schritt, dass also der vernünftige Produktionsplan den Einzelnen diktiert wird, steckt meines Erachtens die Verewigung des Staates, und in diesem Schritt steckt die Gewalt gegenüber dem Individuen.
Der Begriff taugt laut Hannes also nicht, weil er durch den Stalinismus bzw. real existierenden Sozialismus zu Recht negativ besetzt ist. Inhaltlich gesehen impliziere Kommunismus die Unfreiheit der Menschen, da zum Beispiel die Arbeit, zumindest in der ersten Phase, also dem Sozialismus, über einen Plan geregelt werde. Pläne bedeuten Vorgaben, Vorgaben bedeuten Einschränkungen. In der höheren Phase, dem Kommunismus, könnte es in völliger Freiheit dann nur noch ohne Arbeit funktionieren. Das wird aber laut Hannes von Marx kaum konkretisiert. Einer der wenigen Hinweise sei der auf das Fließen der Springquellen des Reichtums. So ganz verdammen will Hannes Marx und den Kommunismus aber dann doch nicht.
Dennoch sollte man aus anderen Gründen, nämlich der Abschaffung des Elends und der Armut wegen, an dem Begriff des Kommunismus nicht festhalten, aber ansetzen, weil er diese Ideen stark gemacht hat in der Welt, und diese Ideen muss man versuchen weiterhin umzusetzen, aber meines Erachtens sollte man den Begriff, weil er halt mit allerlei Unrecht und die Idee, wie ich sie geschildert habe, assoziiert ist, sollte man ihn eher sein lassen.
Die Gruppe Theorie, Organisation, Praxis lässt den Begriff nicht sein. Auch sie hat sich in der Vergangenheit kritisch mit dem Kommunismus befasst, verwendet ihn, Zitat, in seinem positiven Sinne aber weiter. Warum er zentraler Ansatzpunkt der Berliner Gruppe ist, erklärt Andreas.
Wir beziehen uns mit dem Begriff Kommunismus auf Marx, auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Und anders als viele meinen, Marx hätte sowas wie eine kommunistische Utopie bebildert oder eine Blaupause geliefert, wie das Ganze denn jetzt besser gehe, zieht der Kommunismus als Utopie bei Marx seine Kraft aus der Negation der Negation oder besser gesagt aus der Kritik am schlechten Bestehenden. Und es gibt auch so eine Passage von Marx, schreibt er an einem Brief, das Kapital, seine Kritik der politischen Ökonomie, wäre sozusagen die wissenschaftliche Begründung für seinen Kommunismus. Und ja, wenn man allgemein hin nach Kant Aufklärung als das Heraustreten der Menschheit aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit begreift, dann müsste man Kommunismus als die Befreiung aus selbstproduzierten und überflüssigen Zwängen verstehen. Und genau in diesem Sinne als Utopie, die sich aus einer radikalen Kritik am schlechten Bestehenden speist, in diesem Sinne beziehen wir uns auf den Kommunismus als Kategorie.
Alle, 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 Kommunismus! Kommunismus, Kommunismus, alle, alle.
Also bei Marx, da wird der Begriff des Kommunismus in zweifacher Hinsicht benutzt, ohne dass wir jetzt so Marx-Apologeten wären, in dem Sinne, alles, was Marx jemals von sich gegeben hat, das ist wahr und wir glauben daran, als würde es sich um eine Religion handeln. Aber das eine ist, und das ist es auch bei Marx, ist der Kommunismus eine Utopie, die er weiter nicht bestimmt, bis auf so ein paar Fragmente, etwa als Assoziation freier Menschen oder als ein gesellschaftliches Verhältnis, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das sind so Chiffren, wo er mal kurz skizziert, was soll das eigentlich sein? Aber primär, und darauf habe ich eben ja schon verwiesen, ist Marx Bezug auf den Kommunismus, auf die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, auf die Aufhebung des Kapitalismus, der zieht sich aus einer Kritik am bestehenden Falschen. Und dieses zweite Element, was bei Marx auch auftaucht und auf das sich auch viele beziehen, vielleicht mit Grund, wäre Kommunismus als wirkliche Bewegung die den jetzigen Zustand aufhebt, wie es so schön heißt. Das muss man sehr kritisch sehen, gerade vor dem Hintergrund. Das hat Marx 1860, irgendwann zwischen 1816 und 1880 geschrieben, wo er doch sehr fortschrittsoptimistisch die tatsächlich stattfindenden Kämpfe, die Organisierung der Arbeiterbewegung betrachtet hat. Und ja, kritisch müsste man heute mit Sicherheit fragen, vielleicht auch mit so einem Stück weit so einer geschichtsteleologischen Geschichtsauffassung, also nach dem Sinne, der Kapitalismus muss zwangsläufig zum Kapitalismus führen. Da gibt es bei Marx selber Widersprüche, die man, denke ich, aber auch als Widersprüche in der Realität begreifen muss.
Andreas greift auch noch einmal den Kritikpunkt Hannes auf. Der Sozialismus war eine Herrschaft von Menschen über Menschen. Genau also das, was der Kommunismus nicht sein will. Im Vergleich zu Hannes sieht er jedoch die Möglichkeit einer Aufhebung dieses Verhältnisses im Kommunismus.
Worauf Marx Kritik abzielt als Utopie, das ist eine Gesellschaft jenseits von Ware, Geld und Staat. Also da ist seine Kritik ja fundamental, auch in der kategoriellen Entwicklung, dass die Quintessenz aus einer Kritik am Kapitalismus sein müsste, dass die Verausgabung der Arbeitskraft in der Produktion und die Verteilung der Produkte in einer von der Gesellschaft bewusst und planmäßig geregelten Weise und eben nicht durch den Markt oder durch den starken Staat zu vollziehen hat. Nun haben historisch kommunistische Bewegungen diesem Anspruch nicht standgehalten. Ich glaube, das muss man auch ganz kritisch sehen. Das hat mehrere Faktoren, aber allein, wenn man sie an diesen fragmenthaften Äußerungen von Marx messen würde, mit der freien Entwicklung des Einzelnen als Voraussetzung für die freie Entwicklung aller, dann würden die dem nicht standhalten. Und da denke ich, muss man einerseits die Totalitarismustheorie verwerfen, was den Realsozialismus betrifft. Aber man muss natürlich den Realsozialismus als Herrschaftsverhältnis, als Form der Herrschaft des Menschen über den Menschen von links kritisieren.
Und das tut auch Hannes. Er bevorzugt eine abstrakte Macht vor einer direkten Macht.
Die bürgerliche Gesellschaft hat gegenüber dem real existierenden Sozialismus den Vorteil, dass halt die Arbeit übers Geld gewissermaßen an die Leute herangetragen wird, sozusagen in der kapitalistischen Produktionsweise, dadurch, dass die Produktion übers Geld vermittelt ist, ein humanerer Zwang herrscht, als wenn ich vom Staat abgeholt werde und in der Rechtsordnung steht, wie das in der Sowjetunion war, dass eine Arbeitspflicht existiert und wenn ich die nicht einhalte, werde ich eingesperrt. Das war dann halt die Realität im Sozialismus. Dort hat halt der Staat aufgepasst, dass seine Bürger die entsprechenden Arbeiten machen und dieser unmittelbar Zwang durch den Staat ist wesentlich problematischer als der stumme Zwang der kapitalistischen Verhältnisse.
Dass die Linke weiterhin am Ideal einer Assoziation befreiter Individuen festhält, steht jedoch auch für Hannes außer Frage. Über den Kommunismus will er sie aber nicht begründen.
Naja, eine befreite Gesellschaft sollte erstmal in einer Idee, die dann bei Marx steht, aber die auch bei anderen Aufklärern steht, festhalten. Das ist halt die Idee der freien Entfaltung des Individuums. Daran muss zwingend festgehalten werden und rein, also aus der Perspektive der Gesellschaft hieße das, dass die Gesellschaft dem Individuum alle oder möglichst alle Wege offen halten muss, die das Individuum gehen will und die das Individuum gehen kann, sofern es natürlich nicht die Freiheiten anderer begrenzt, und das ist der Grundimperativ, wie so eine Gesellschaft jetzt zu organisieren ist. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lösung parat. Das ist ja gewissermaßen das Dilemma, in dem die Linke steckt, weil Marx hatte gewissermaßen wirklich noch Optimismus auf seiner Seite, währenddessen wir heutzutage damit umgehen müssen, dass diese Idee in einer furchtbaren totalitären Gesellschaft geendet ist. Und insofern muss man gewissermaßen einen Neustart probieren. Und das Einzige, was man dazu zur Verfügung hat, ist die Kritik der hiesigen Gesellschaft. was man nicht zur Verfügung hat, ist die Alternative. Also an dieser Stelle müsste die Linke überhaupt erstmal wieder mit Denken einsetzen, statt johlend in jungdynamischen Jugendgruppen und auf Jugenddemonstrationen durch die Straßen zu ziehen und Viva Kommunismus zu brüllen oder sich in irgendwelchen Parteisekten zu organisieren und am Klassenkampf festzuhalten und der Idee des Kommunismus die Treue zu halten. Das ist völlig geschichtsblind und geht völlig an der realen Geschichte vorbei. Also die Linke muss zwingend und ernsthaft die Geschichte des Kommunismus aufarbeiten. Und das geht auch nicht dadurch, indem man sagt, Lenin und Co., das waren irgendwelche Dummschwätzer, die die Ideen von Marx nicht verstanden haben. Also man kann es nicht so leicht machen und so tun, als wären Lenin und so einfach furchtbare Menschen gewesen, die keine Ahnung gehabt hätten und Staatskapitalismus fabriziert hätten. Nein, man muss genauer gucken, wie in der marxischen Idee des Kommunismus selber schon der real existierende Sozialismus angelegt ist und muss gewissermaßen an der Idee ansetzen. Man muss nicht an der Kritik der politischen Ökonomie ansetzen, meines Erachtens. Ich glaube sozusagen, dass die Darstellung der kapitalistischen Gesellschaft durch Marx, dass die sehr lesenswert ist und dass man halt an dieser Kritik der kapitalistischen Gesellschaft, dass man an der festhalten soll. Aber man sollte jetzt nicht unter dem identitären Begriff des Kommunismus so tun, als hätte man jetzt total die Alternative parat. Das ist, glaube ich, Quatsch. Und da würde man, zum Glück, würde sich dann Geschichte nicht als Tragödie wiederholen, wie das Marx sagt, sondern eher als Farce und als nichts anderes, nämlich jetzt irgendwelche kommunistischen Parolen, transparente Demonstrationen war. Ich glaube, das sind Leute, die sich dort unter dem Begriff zusammenhurten und eigentlich ziemlich genau wissen, dass sie jetzt eh keine gesellschaftliche Wirkungsmacht haben und dann so ein bisschen so tun, als hätten sie totale gesellschaftliche Macht und irgendwie Kommunismus, Kommunismus brüllen, aber ich glaube instinktiv dann schon wissen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr zeitgemäß ist, weil die Zeit natürlich gezeigt hat, dass diese Idee gescheitert ist. Und man muss jetzt halt gucken, wie man einerseits die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft aufrechterhält und gleichzeitig schaut, welche Möglichkeiten es noch gibt, die kapitalistische Gesellschaft zu überwinden.
Die Zeit ist für Andreas kein Grund, nicht mehr von Kommunismus zu sprechen. Bestimmte Ideen des Kommunismus könnten unabhängig vom historischen Geschehen und der Entwicklung der Gesellschaft weitergetragen werden.
Jetzt finde ich das immer so relativ billig, wenn man sagt, ja, die Historie hat ja gezeigt, sowas geht schief. Weil die Historie ist im Zweifelsfall überhaupt kein Beleg für die Zukunft. Das ist unwissenschaftlich, wenn ich sage, weil das früher mal so gewesen ist, wird das auch in Zukunft immer so sein. Das liefert erstmal keinen Grund ab. Natürlich markiert das aber ein reelles Problem. Nämlich die Frage, wie soll eine freiheitliche, eine freie Reproduktion von Gesellschaft vonstatten gehen? Und der Begriff des Plans steht in diesem Zusammenhang im Widerspruch zur Anarchie des Marktes oder zur chaotischen Verlaufsform kapitalistischer Konkurrenz. Als rationelle, vernünftige Organisierung gesellschaftlicher Produktion. Und dort, und das ist auch ganz wichtig, wenn man es mit der Staatskritik ernst meint, diese Organisation der gesellschaftlichen Produktion und die Verteilung der Güter soll nicht durch einem der Gesellschaft gegenüberstehenden Apparat, sondern durch die Gesellschaft selbst vonstatten gehen.
Gibt es eine Kritik am Kommunismus? Kann es auch eine Kritik an der linken Bewegung geben, die sich dieses Begriffes bedient? Hannes meint, nicht nur der Sozialismus sei von Herrschaftsverhältnissen von Menschen über Menschen geprägt. Der Idee Marx sei vielmehr ein elitäres, gar autoritäres Moment immanent. Dieses zeige sich auch heute in linksradikalen Gruppen.
Und ich glaube, dass eine kommunistische Bewegung oder ja, der Begriff Kommunismus, den hat man ja schon in Frage gestellt, aber dass im Prinzip eine Bewegung selbstkritischer sein müsste. Und das fängt vielleicht bei einer Wahl so eines Begriffs an, also überhaupt sich unter einen Begriff zusammenzuhorten. Da steckt meines Erachtens schon eine unglaubliche Suche nach politischer Identität drinne, die tendenziell, glaube ich, das Denken abschneidet. Ich habe immer einen unglaublichen Groll, wenn ich solche Demonstrationen, die dann unter Transpis marschieren, Enjoy Kommunismus oder was da draufsteht, und dann sich dort uniformierte, schwarze, autonome Horten, auch wenn die heute vielleicht ein bisschen sport- oder ein bisschen schicker gekleidet sind als noch vor 10 Jahren, wenn die sich dort zusammenfinden, dann hat das für mich immer was Autoritäres, Uniformiertes. Und das passt dann wiederum vielleicht auch ganz gut zu so einem eindeutigen Begriff wie Kommunismus, genauso wie das dann zu den Parolen passt, die die Leute schreien.
Andreas von Topp möchte linke Gruppen und Demonstrationen dagegen nicht auf diesen Aspekt reduziert wissen.
Das ist einfach so ein Pauschalurteil. Natürlich gibt es sowas wie einen autoritären Charakter. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die das belegen. Und auch die Linke, selbst wenn sie sich als antifaschistisch und als herrschaftskritisch begreift, ist natürlich Produkt der kapitalistischen Gesellschaft und unterliegt kapitalistischen Sozialisationsbedingungen. Und insofern ist sie natürlich auch nicht frei von sowas wie autoritärem Charakter. Das alles aus dem schwarzen Block, aus einem bestimmten Dresscode etc. zu schließen, das ist mir ehrlich gesagt zu platt. Und die Frage, inwieweit man das alles, also diesen autoritären Charakter, auf Marx zurückverfolgen kann, das halte ich auch für relativ gewagt. Ist es richtig, Marx ist unter anderem mit dem französischen Anarchismus, aber auch mit der Sozialdemokratie in Deutschland hart zu Gericht gegangen, wenn man das so sagen kann. Aber radikale Kritik, die zielt ja auch auf sowas wie Adäquanz in der Erkenntnis. Und wenn es um sowas wie Wahrheit, um mal diesen großen Begriff zu benutzen, wenn es um sowas wie Wahrheit geht, dann ist Kritik ein hohes Gut, weil es zielt ja auf ein genaueres Verständnis des Gegenstandes, den man analysieren will. Und da ist nun mal auch nicht so eine postmoderne Beliebigkeit angebracht nach dem Motto, für mich ist das jetzt aber so und für mich ist es so, sondern es gilt darum, möglichst genau zu erkennen, wie der Gegenstand für sich, wenn man das überhaupt so betrachten kann, sich darstellt.
Ade, 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 Kommunismus, 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 Ade, Ade.
Aber ich sag mal, allein schon daran, dass im Prinzip seit 20 Jahren die linksradikale Bewegung immer eine junge, dynamische Bewegung war, wo die Leute mit 26, 27 dann ausgestiegen sind, weist ja im Prinzip darauf hin, dass dieses aktionistische, demonstrative, dass das vielleicht auch eher sowas ist wie eine Subkultur, die man als Jugendlicher mal durchläuft und wenig mit ernsthafter Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zu tun hat. Und ich glaube, das Ernsthafte beginnt halt schon, wenn man sich auch ernsthaft geistig mit dem Thema auseinandersetzt. Und das ist natürlich auf Demonstrationen nicht zu haben. Das schließt Demonstrationen nicht aus. Aber meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass dort gewissermaßen immer 90% Schreihälse mitmarschieren, die das total cool finden, unter poppigen Parolen und in schwarzer Kleidung mitzumarschieren. Das ist so und also zeigt mir meine persönliche Erfahrung und ich würde sagen, dass halt dieser Begriff Kommunismus dann halt zu so einer jungen, dynamischen Bewegung, die irgendwas reißen will, dann teilweise ziemlich gut passt, dass da aber wenig Ernst bei der Sache ist. Ich plädiere jetzt nicht immer für totalen Ernst, aber ich bin auf jeden Fall gegen so eine identitäre Politik unter dem Begriff des Kommunismus, wo gewissermaßen sich irgendwelche Leute, die Bock auf Militanz haben oder so, für eine gewisse Zeit in ihrer Jugend dann so eine starke politische Identität aneignen. Das finde ich ziemlich ekelhaft.
Top Berlin meint es aber ernst mit dem Kommunismus. Andreas erzählt, warum Demonstrationen der Theorie Organisation Praxis auch weiterhin unter dem Motto Just Communism stehen könnten.
Ja, das sollte insofern gelten, dass wir tatsächlich denken, dass es einer radikalen Kapitalismuskritik bedarf und einer Kritik, die nicht nur Selbstzweck ist, sondern der es tatsächlich um die Befreiung aus selbstproduzierten und überflüssigen Zwängen gilt. Und eine Konsequenz daraus wäre eben die Einrichtung der Gesellschaft nach humanen Zwecken, was für uns in eins fallen würde mit vernünftigen Vorstellungen von Kommunismus.
Alle, 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 Kommunismus, 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 alle, alle, Ade, Ade, alle, 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 Kommunismus, 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 alle, alle.
Ihr habt den Beitrag zum Pro und Contra des Kommunismus gehört. Zum einen sprach Hannes von der Leipziger Gruppe in Gründung GIG, zum anderen Andreas von Theorie, Organisation, Praxis aus Berlin. Musikalisch unterlegt hat das Ganze der konspirativ-kommunistische Chor Konnewitz. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, seien euch zwei Veranstaltungen zu empfehlen. Die GIG hat drei Veranstaltungen im Oktober und November zum Thema Kritik am Kommunismus organisiert. Am 7. Oktober startet die Veranstaltungsreihe mit dem Referenten Martin Eichler zum Begriff des Kommunismus bei Marx. Die Vorträge finden an drei Sonntagnachmittagen in der NATO auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße statt. Anfang Dezember ist dann der Kongress ums Ganze. Mitinitiator ist Top aus Berlin. Dazu nochmal Andreas.
Ja, ansonsten von mir noch der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, natürlich zum ums Ganze Kongress zu kommen mit dem Titel No Way Out, der am 1. Dezember Wochenende in Frankfurt am Main stattfinden wird, wo wir an drei Tagen und kontrovers mit den unterschiedlichen Ansätzen einer radikalen Gesellschaftskritik und der Frage einer radikalen Praxis auseinandersetzen wollen. Das Ganze wird im Rahmen des ums ganze Netzwerks und Organisierungsansatzes vorbereitet. Nähere Infos dafür könnt ihr auf umsganze.de oder auf der Homepage von uns unter www.top-berlin.net anschauen, und ansonsten meldet euch bei uns als Gruppe oder schreibt uns eine Mail.
In unserem Beitrag sollen die neueren baulichen Entwicklungen in Konnewitz etwas näher betrachtet werden. Welche Veränderungen gibt es überhaupt und warum könnte das zum Problem werden? Keine Angst, da wir es nicht besonders spannend finden, Stadtentwicklungspläne zu wälzen, werden wir hier nicht sehr ins Detail gehen. Wir haben für euch zwei Veranstaltungen der Interessengemeinschaft Konnewitz besucht und dort einige lustige O-Töne verwirrter Konnewitzer Bürgerinnen gesammelt. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Dabei soll es auch vor allem um eine Kritik an der mächtigen Protestbewegung gehen, die sich in den letzten Wochen und Monaten gebildet hat. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass über den Abschnitt des Beitrags, der die Protestaktion gegen den Plus in Konnewitz thematisiert, in der Gruppe kontrovers diskutiert wurde und es darüber zu keinem inhaltlichen Konsens kam.
Also das sage ich jetzt als Nicht-Könnewitzer, sondern als Leipziger, dass wir jetzt irgendwie diese Verdiscounterisierung der Stadt einfach satt haben. Überall diese gesichtslosen Märkte, und jetzt kommt schon wieder was Neues. Wir fühlen uns auch ein bisschen überfordert, wenn man dann nicht mehr weiß, wo man einkaufen gehen soll.
In den letzten Wochen und Monaten konnte man in Konnewitz einen heroischen Freiheitskampf der Eingeborenen gegen ungewollte Eingriffe von außen beobachten. Dabei waren vor allem die neuen Supermärkte, die in Konnewitz gebaut werden sollen, im Zentrum der Kritik. Während man bislang in Konnewitz weitgehend eine einfache Warenproduktion, Subsistenzwirtschaft oder Tauschringe betrieben hatte, rückt mit den Supermärkten die böse Realität bedrohlich nahe. Experten befürchten sogar, dass der Kapitalismus nach Konnewitz einsickern könnte. Bei den unerwünschten Einkaufsgelegenheiten handelt es sich um einen Lidl-Markt in der Richard-Lehmann-Straße und um eine Erweiterung des bestehenden Rewe-Markts am Kreuz. Als besondere Provokation gilt der Plusmarkt im Herzen von Konnewitz auf der Bornaischen Straße. Ihm wird voraussichtlich der authentische vegane Imbiss und Spätkauf Lazy Dog weichen müssen. Nebenbei bemerkt, dieser Verlust trifft uns als Stammkunden tatsächlich schmerzlich, wobei der größte Nachteil der Discounterisierung auch schon benannt wäre. Als größte Zumutung wird aber ein Einkaufszentrum in der Scheffelstraße empfunden, mit 4.400 Quadratmetern Verkaufsfläche und 150 Parkplätzen. Im Jargon der Bewegung heißt es schlicht der Konsumtempel. Weil wir das Wort so toll finden, werden auch wir es verwenden. Bei dem erwähnten Konsumtempel handelt es sich um ein sogenanntes Stadtteilzentrum der Größe C. In der Theorie bedeutet das, dass aufgrund der Relevanz eines solchen Standorts auch zum Beispiel über die Ansiedlung von Kultur- und Gastronomieangeboten nachgedacht werden sollte. In der Praxis wird es wohl die übliche, langweilige Einkaufspassage mit Supermarkt, Drogerie und Blumengeschäft werden. An ihre Erbauung knüpfen sich schon heute die wildesten Befürchtungen.
Wie wird denn Konnewitz in 10 Jahren aussehen? Wird es noch der alternative Kiez sein oder haben wir dann wieder eine Einzelshopping-Marke?
Also zwei Befürchtungen der Konnewitzer wollte ich gerne an Sie weitergeben. Das eine, sterben dann diese beiden Straßen. Und das zweite ist, vielleicht sitzt man dann hier in 3 Jahren auf einem leerstehenden Einkaufszentrum an der Scheffelstraße.
Den Auftakt gegen den Kulturimperialismus machten schon Ende Juni einige erlebnisorientierte Jugendliche auf dem Gelände des zukünftigen Plus. Zunächst wurde das alte Gebäude des Farbhandels Tabo Verges spontan besetzt. Nachdem man einen Abriss nicht verhindern konnte, blieb zunächst ein Holzberg mit den Ausmaßen eines Einfamilienhauses auf dem Gelände zurück. Gegen die Kommerzialisierung ihres Kiezes ging die vermummt vor. Sie fackelten den dort befindlichen Schutthaufen kurzerhand ab. Die anrückenden Sicherheitskräfte von Polizei und Feuerwehr wurden mit Flaschen und Steinwürfen empfangen, wie es sich für den autonomen Straßenkampf gehört. Ob dieser spontane Protest allerdings nur gegen den Supermarkt oder auch gegen den Bullenstaat, die Repression oder Bonzen gerichtet war, wird wohl für immer unbekannt bleiben. Denn die Akteure stehen eher für eine Propaganda der Tat und direkte Aktionen als für lange Erklärungen. Dass sich diese Kämpfe gut verbinden lassen, hat man zur gleichen Zeit in Berlin gesehen. Dort brannten im Sommer pünktlich zum G8-Gipfel Dutzende Nobelkarossen im Kreuzberger Kiez.
Ihr hört jetzt einen Protestsong der Kreuzberger Reggae-Band Paul Paul Movement. In ihm findet sich ein lustiges Potpourri an verschiedenen Ressentiments, das das unterirdische Niveau der Kritik an McDonald's deutlich macht. Viel Spaß damit.
Wir befinden uns im Jahr 2007. Ganz Berlin ist von McDonald's besetzt. Ganz Berlin? Nein. Ein unbeugsamer Bezirk namens Kreuzberg hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Hier ist der falsche Ort für diesen Laden. Ihr braucht nicht mit dem Bau zu starten. Wenn uns was stört, sollten wir es sagen. Wir wollen kein McDonald's in der Wrangelstraße.
Im Folgenden sollte sich die Bewegung allerdings eher auf das konstruktive Mitmachen verlagern. Wer ein militantes Spektakel, Straßenschlachten und Demos in Connewitz erwartet hatte, wurde in den letzten Monaten leider enttäuscht. Dafür ist die klassische autonome Szene einfach zu tot. Sie hat sich entweder schon seit Jahren in Antifa, Post-Antifa und Kulturlinke weiterentwickelt oder sich in die bürgerliche Existenz verabschiedet. Eine Bewegung, die schon hier und jetzt auf der eigenen autonomen Insel das unentfremdete Leben vorlebt und sich massenhaft in Stadtteilpolitik, Kiez-Folklore und Riots ergeht, ist in Connewitz wohl kaum mehr zu erwarten.
Stattdessen konnte man im September 3 Diskussionsveranstaltungen im Kiez besuchen und sich umfassend über die geplanten Bauvorhaben informieren. Geladen hatte die IG Connewitz, die sich auf ihrer Webseite klar gegen die Discounterisierung unseres Stadtteils und für eine kiezgerechte und nachhaltige Bebauung ausspricht. Da stört der geplante Mega-Einkaufstempel natürlich nur. Einige Unverbesserliche halten aber offensichtlich nach wie vor jede Form kollektiver Zerstörung für irgendwie politisch und stürzen sich instinktiv auf jede Bewegung, die ihnen ihre rebellische Identität konservieren hilft. Diese blieben aber auf den eher harmlosen Diskussionsveranstaltungen der Interessengemeinschaft Connewitz mit ihren »Es-wird-brennen«-Zwischenrufen ziemlich isoliert. Die Connewitzer Einheitsfront von Restautonom und dem wohlsituierten grün-alternativen Milieu kann daher wohl kaum realisiert werden. Zwar bemüht man auch im bürgerlichen Lager peppige Worte wie »Kiezkiller« oder »Konsumtempel« und es wird schon mal gegen die arroganten Manager im Armani-Anzug polemisiert. Am Ende war das Ganze dann doch aber eher handzahm und hatte geringen Unterhaltungswert, was jeder weiß, der eine der Veranstaltungen der IG Connewitz erleben durfte. Immerhin erhielten die Initiatoren eine recht gute Resonanz aus der Bevölkerung. Die Veranstaltungen waren mit jeweils etwa 300 Leuten gut besucht. Neben den öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen versucht man mit Kiezkiller-T-Shirts, Flugblättern und Unterschriftensammlungen auf seine Argumente gegen die kleinen und großen Konsumtempel aufmerksam zu machen. Ob diese Argumente allerdings tragfest sind, werden wir jetzt kurz prüfen.
Zunächst wird in der Kampagne immer unterstellt, alle Connewitzer bilden eine Art organische Einheit mit einem einheitlichen Willen gegen die Neuansiedlung von Supermärkten und Co. Das ist aber äußerst fragwürdig, denn es gibt durchaus Leute, die es nervt, dass man in Connewitz kaum günstig einkaufen kann. Beispielsweise traute sich auf einer der Veranstaltungen eine alte Frau, dem angeblichen Konsens gegen die Discounterisierung zu widersprechen. Sie machte darauf aufmerksam, dass die langen Wege zu günstigen Einkaufsmöglichkeiten viele alte Menschen mit gesundheitlichen Problemen zwingen, in teuren kleinen Läden zu kaufen, was sie sich eigentlich nicht leisten können oder wollen. Der Mainstream reagierte aggressiv. Es sei noch niemand in Connewitz verhungert. Auch alte Omas hätten keine Probleme und so weiter. Das ist natürlich eine extreme Missachtung der tatsächlichen Lebenssituation anderer Menschen, die nicht in das eigene Weltbild von der Harmonie im Kiez und der allgemeinen Zufriedenheit mit der alternativen Unterversorgung passt. Doch auch aus reinen Gründen der Bequemlichkeit kann man sich für einen Plusmarkt in Connewitz aussprechen. Das tun gerüchteweise auch einige Menschen.
In den Argumentationen findet sich auch immer wieder ein Innen-Außen-Schema. Wir leben hier in Connewitz und dann wird uns von außen so brachial ein Ding hier hingesetzt. Das ist deshalb falsch, weil es sich beim Kapitalismus nicht um eine kleine Verschwörung handelt, die man irgendwo außen lokalisieren könnte, sondern er ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das von uns allen täglich neu erzeugt wird und schon heute die ganze Umwelt umspannt, also auch Connewitz. Der Connewitzer Kiez ist und war nie autark und ist genauso Teil des Kapitalverhältnisses wie alle anderen Stadtteile auch. Diese Argumentation ist also einfach nur peinlich.
Daran schließt auch ein weiteres Argument an, nämlich, dass nun schon genug gebaut worden sei. Eine Errichtung weiterer Supermärkte sei unvernünftig, da die Bevölkerung gar nicht so viel Angebot benötige. So warnen zum Beispiel die Grünen in einem Flyer vor gegenseitigen Kannibalisierungseffekten, wenn es zu weiterem Wildwuchs kommen sollte. Dieses Argument klagt die Irrationalität, die sich aus der Anarchie des Marktes ergibt, an, glaubt aber, es hier mit komischen Auswüchsen zu tun zu haben. Das ist leider falsch. Im Kapitalismus wird die Wirtschaft nicht einfach nach den Bedürfnissen der Individuen vernünftig geplant. Und es ist auch nicht das natürliche Recht der Bürger von Connewitz, ein Wörtchen mitzureden, wenn mehrere Supermärkte ihre Waren am gleichen Ort verbieten wollen. Die Bürger von Connewitz sind ebenso wenig die Subjekte des Geschehens wie alle anderen auch und haben gefälligst, dem ewigen Naturgesetz des Marktes zu gehorchen und die Konkurrenz nicht zu behindern. Sie sind von den Lebensmitteln, die sie zum Existieren brauchen, getrennt und müssen diese als Individuen auf dem Markt als Waren kaufen. Es gibt derzeit keine gemeinschaftliche Planung und Verfügung über diese Lebensmittel. Deshalb muss der potenziell vernünftige und gut gemeinte Tipp, man sei schon genug versorgt, ins Leere laufen. Vor diesem Hintergrund verkommt der Einwand zu einem ressentimenthaften Aufruf zum fairen Wettbewerb, was auch immer das genau sein soll. Die Frage, ob man das, was die anderen Warenbesitzer tun, gut und vernünftig findet oder nicht, stellt sich nicht. Deshalb wirft der Investor des Konsumtempels der IG Connewitz auch vor, eine wettbewerbsfeindliche Politik zu betreiben.
Teilweise sind die Argumentationen auch in sich widersprüchlich.
Zum Beispiel wird je nach Bedarf behauptet, es gäbe kaum Geschäfte auf der Bornaischen und der Wolfgang-Heinze-Straße. Hier müsse man etwas entwickeln. Andererseits wird auch immer wieder behauptet, dass es auf diesen Straßen ein großes und vielfältiges Angebot gäbe. Darum sei die Neuansiedlung von Supermärkten überflüssig.
In manchem Fall wird mit zweierlei Maß gemessen.
Gegen Rewe wird zum Beispiel oft angeführt, dass er zu teuer ist. Der Geschäftsführer des Connewitzer Biomarkts, der viel teurer ist als Rewe, wird dagegen frenetisch beklatscht. Er kann ungestört sein kleines, inhabergeführtes Unternehmen abfeiern und die hohe Wertschöpfung in der Region besonders herausstreichen.
Ein letztes Beispiel.
Die Supermärkte werden einerseits in einen Prozess allgemeiner Verteuerung und Kommerzialisierung eingeordnet, sind also demnach irgendwie für teure Mieten mitverantwortlich. Andererseits wird aber auch behauptet, dass die Lebensqualität gerade ohne Supermärkte hoch ist, was dann wohl wiederum auch die hohen Mieten nach sich zöge, oder? Steigen die Mieten jetzt mit oder ohne Supermärkte? Man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass hier oft mehr ein dumpfes Unbehagen und aufgeschnappte Vorurteile als eine klare Analyse die Diskussion bestimmen.
Zahlreiche komische Argumente bringen auch manche Besucher der Veranstaltungen vor. Einige wollen wir euch nicht vorenthalten.
Ich wohne direkt in der Scheffelstraße. Ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Was mir in der ganzen Diskussion immer wieder runtergeht und immer so ein bisschen weggekehrt wird, die Wohnqualität für der Leute, die jetzt dort wohnen. Ich habe mit vielen Menschen dort in der Scheffelstraße gesprochen, natürlich auch mit vielen Familien, und der eintönige Tenor ist dort: Wenn dieses Ding gebaut wird, nimmt die Wohnqualität um 50% ab. Es gibt keine Chance für die Anwohner dort irgendwie sich zurückzuziehen. Das heißt, wir müssen alle umziehen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit 3 Kindern umgezogen sind. Das ist nicht so ganz einfach. Es würde uns bedeuten, adieu Connewitz. Ich finde nicht, dass das einfach so abgetan werden kann. Ich möchte Ihnen auch noch meine Empfindungen schildern, als ich zum ersten Mal von diesem Projekt erfahren habe. Ich war für 2 Tage sprachlos. Ich konnte es nicht glauben, dass die Stadt, die ich liebe, also mit dermaßen das Projekt einen vor die Nase setzt, mit einer so hinfiel, so ein schöner Begriff, ich kann Baummassenschichtung, ja, mir fehlen jetzt gerade wieder die Worte, mit einer dort eine, was für mich schon an Verantwortungslosigkeit grenzt. Ich möchte, dass Sie das wirklich ernst nehmen. Das ist keine lapidare Geschichte von irgendwelchen Werten. Ich bin keine juristische Person. Ich bin keine Schichtung oder sonst irgendwas, die Sie in irgendeine Schublade packen können. Ich bin eine lebendige Person, die hier in Konnewitz in dieser Scheffelstraße wohnt. Und ich möchte nicht, dass meine Zimmerlampe nicht mehr aufhört zu wackeln, weil dort ständig Verkehr ist.
Diese Frau ist offensichtlich völlig blind für die Rolle und Funktion des Staates in einer kapitalistischen Gesellschaft. Es ist klar, dass ihr die Politik nicht als eigentliches Übel gilt. Was ihre Lebensqualität zerstört, ist der Supermarkt. Dass der nette Staat, konkretisiert als die Stadt, die ich liebe, sie und ihre niedlichen, unschuldigen Kinder nicht vor den Zumutungen der Verwertung des Werts schützt, ist ihr ganz und gar unbegreiflich. Mein Gott, es geht doch immer um Familien, und jetzt soll der Profit von Rewe auf einmal wichtiger sein als wir. Hier wünscht man sich den rücksichtsvollen Staat als alternatives Ordnungsprinzip gegen den anarchischen, rücksichtslosen Markt und sieht nicht, dass beides notwendig zusammengehört. Wie die Globalisierungsgegner will diese Frau die Lebensbedingungen der modernen Gesellschaft ohne ihre notwendig daraus hervorgehenden Missstände und Unannehmlichkeiten. Sorry, aber Menschen interessieren nun mal zuerst als Arbeitskraft und Kaufkraftbehälter und nicht als Mütter und lebendige Personen.
Ich wohne in der Mathildenstraße und ich wollte bloß mal von meinem Einkaufsverhalten anmerken. Ich gehe total liebend gerne in den kleinen Konsum, der dort noch ist. Von den Mitarbeiterinnen weiß ich, dass sie hoffen, dass sie da noch eine Weile sind, weil der Konsum überlegt, ob sich das rentiert, so ein kleiner Laden. Ich von meinem Einkaufsverhalten persönlich finde es total schön, aus der Straße, aus meinem Haus rauszuschnipsen, in einen kleinen Laden zu gehen, wenn ich das Geld vergessen habe, zu sagen, ich komme gleich wieder, ich bezahle später. Und alle älteren Mitbürger, die ich beobachte, denen geht's, glaube ich, auch genauso, weil da können sie ein kleines Schwätzchen machen, da können sie auch stehen bleiben, da müssen sie nicht zwischen 1000 Joghurtsorten aussuchen, welchen Joghurt sie vielleicht haben wollen, da stehen bloß drei, reicht auch. Und von daher finde ich, von meinem Einkaufsverhalten brauche ich keine großen Superzentren. Wer das haben möchte, der hat genug in Leipzig, im Umland und auch hier. Ich persönlich finde solche großen Läden völlig unattraktiv. Es würde mich interessieren, ob so ein Konsortium TLG, wenn die schon Riesenpläne haben, ob die überhaupt sich beeinflussen lassen von der Stadt, von uns Bürgern. Haben wir denn überhaupt eine Chance, dagegen zu sein und dann auch zu bewirken, dass es nicht passiert? Oder ist nicht die Macht des Geldes so stark, dass es einfach gebaut werden wird?
Das Predigen von Verzicht inmitten des ungeheuren Überflusses von Waren ist reaktionär. Hier wird jedes diesseitige Glück verneint und sei es noch so erbärmlich wie die Auswahl der Joghurtsorten. Dem werden andere, weniger handgreifliche Werte entgegengesetzt, mit denen man zufrieden sein soll. Diese Verklärung der Arbeit und des einfachen Lebens nannte Marcuse in seiner Analyse des Faschismus heroischer Pauperismus. Er wird verknüpft mit dem Verweis auf die natürlichen Bedürfnisse, die angeblich objektiv sind. Mehr als zwei Joghurtsorten braucht man nicht, klar? Eine Umfrage im Publikum nach dem Lieblingsjoghurt hätte vermutlich mehr als zwei Antworten ergeben, aber solche Überlegungen stören nur. Diesem Geschwätz ist entgegenzuhalten, dass die Berufung auf die Natur gegenüber irgendeinem Bedürfnis immer bloß die Maske von Versagung und Herrschaft ist. Schließlich sollen irgendwann mal die Springquellen des Reichtums und nicht die Rinnsale der Entsagung fließen. Auf den Veranstaltungen machte sich immer eine ausgemachte Luxus- und genussfeindliche Stimmung breit. Man betonte, dass man nichts braucht, mit dem Fahrrad fährt und gut auf das extra Warenangebot verzichten kann. Demgegenüber ist einzuwenden, dass man in Konnewitz nirgends Hummerfond klauen kann, dass ein erträgliches Maß an Zivilisation hier also erst noch zu etablieren ist. Ein weiterer Fan des mittelalterlichen Marktlebens soll nun auch noch zu Wort kommen.
Zuerst mal muss ich sagen, das ist jetzt die dritte Veranstaltung, die ich hier in dem Rahmen besuche, und es macht mich alles nur aggressiv. Hier reden Leute, die nicht hier wohnen, die nicht hier leben, erzählen mir, dass hier was nicht stimmt, dass hier noch irgendwas gebraucht wird, wo ich mich einfach nur frage, warum? Ihr erzählt hier, es ist nicht genug da, wir brauchen, keiner will's. Von den Leuten, die in Konnewitz leben, braucht keine weitere Fläche in dem Sinne, wie sie das hier uns suggerieren wollen. Ich glaube, dass ich einfach mal jetzt auch einen Faden verloren habe. Nee, weil es mich echt ankotzt hier. Weil ich wirklich nur sauer werde. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass dort dieses Teil noch hingebaut werden soll, war meine allererste Idee, warum? Warum nicht ein Spielplatz? Pille-Palle, ist egal, ist schön. Oder meine Idee wäre einfach ein schöner Park. Auf der einen Seite ein schöner Spielplatz, auf der anderen Seite eine Fläche, wo Händler oder Erzeuger aus der Region, ich denke da an irgendwelche Bauern, die, was weiß ich, ein, zwei, dreimal in der Woche mit ihrem Wägelchen ankommen können, sich hinstellen mit frischen Eiern oder Fischverkäufer von der Küste, meinetwegen auch der Gemüsemann vom Kreuz. Es können doch Leute kommen, die verkaufen wollen und können wieder gehen. Und gut ist, ein Wochenmarkt. Wochenmarkt ist das Stichwort. Es sollten doch die Leute, die hier in der Umgebung erzeugen, sollen hier verkaufen können und nicht die Ketten. Man spricht immer von Einzelhandel, Einzelhandel, Einzelhandel. Was ist denn überhaupt Einzelhandel? Mensch, es gibt doch keinen Bäcker mehr, der wirklich selber sein Brot backt und es feil hält. Es gibt doch gar nicht mehr den Bäcker, sondern es gibt Ketten. Was soll das? Es sollen doch kleine Sachen sollen doch irgendwie vorwärts kommen und gehalten werden. Ich will nicht zurück ins Mittelalter, wo hier der große Marktplatz ist und nur Pille, also
Diese verschiedenen Beispiele dürften gezeigt haben, wie eine Kritik nicht funktionieren kann. Es ist wichtig, bei der Debatte um die Veränderungen in Connewitz zu sehen, dass Connewitz nie eine autarke Wirtschaftseinheit war, ist oder sein wird. Connewitz wird daher auch nicht von außen verdiscounterisiert. Supermärkte sind Orte, an denen die Anonymität des Warentausches besonders deutlich wird. Sie bieten aber auch ein großes und bezahlbares Angebot für Leute, die sich den Einkauf im Einzelhandel nicht leisten wollen oder können oder einfach keine Zeit dafür haben. Ohne Zweifel bietet Connewitz im Vergleich zu anderen Vierteln ein hohes kulturelles und politisches Angebot. Dies gilt es auf jeden Fall zu bewahren. Den alternativen Kiezflair in Connewitz oder Plagwitz kann es aber nicht als unberührte, authentische Identität geben. Er ist unter anderem eben auch ein Alleinstellungsmerkmal in einem globalisierten Städtewettbewerb. Das weiß jeder, der einmal die Rubrik Geheimtipp in einem Reiseführer über die Stadt gelesen hat. Erst auf der Grundlage dieser Prämissen kann eine sinnvolle Diskussion über die Stadtentwicklung überhaupt geführt werden, ohne in Ideologie zu verfallen. Ein Ausweg könnte etwa die Nutzung des Geländes in der Scheffelstraße für Loftwohnungen, Ateliers, Gastronomie oder ähnliches darstellen. Leider ist eine solche alternative Nutzung aufgrund der übergroßen Macht der Sachzwänge aber äußerst unrealistisch.